Oft ist es so, dass Menschen, die sich schwer tun, Gefühle zu äußern, zu zeigen, zu erkennen, man nennt es manchmal auch Gefühlsblindheit, das erst feststellen, dadurch, dass andere das sagen. Haben gefühlskalte Menschen überhaupt Gefühle? Ist ihnen vollkommen egal, wie es anderen geht? Merken sie gar nicht, dass sie die Gefühle anderer verletzen? Wenn dich diese Fragen interessieren, dann bist du hier genau richtig, bei Leichter Fühlen, deinem GfK-Podcast. Mein Name ist Susanne Kallister, ich bin Trainerin und Coach für gewaltfreie Kommunikation und mit meinem Podcast hast du weniger Streit, Stress und Konflikte und gewinnst mehr Klarheit und Leichtigkeit. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gefühlskälte. Herzlich willkommen, ein besonders warmes herzlich willkommen, liebe Kerstin.
Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
Sehr schön, genau. Heute brauchen wir besonders viele warme und schöne und angenehme Gefühle, weil es mitunter sehr herausfordernd sein kann, mit Menschen, die gefühlskalt sind oder uns gegenüber sich gefühlskalt zeigen, umzugehen. Warum habe ich das Thema mitgebracht? Gefühlskalte Menschen, das klingt ja jetzt irgendwie wirklich auch so extrem, finde ich persönlich. Und man sagt vielleicht auch sowas, kaltherzig sein oder gefühllos sein oder ja, kaltschnäuzig, vielleicht auch sowas in diese Richtung. Und mir persönlich jetzt als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation liegt es natürlich besonders am Herzen, dass die Gefühle ja eine wichtige Information sind. Und ich stelle mir halt vor, dass Menschen, die gefühlskalt sind und keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben, ja, sich einfach auch wirklich schwer tun, im Kontakt zu sein mit sich und mit anderen.
Das wäre jetzt auch so meine erste Vermutung, dass das eine Strategie ist, irgendwie seine Gefühle nicht zu zeigen oder dass sie eben das auch nicht gelernt haben, sich das anzuschauen.
Richtig, genau. Die Gefühlskälte hat sogar einen schönen Begriff, habe ich ja lange nicht mehr mitgehabt. Und zwar nennt man das Alexithymie. Das ist griechisch und ich habe mal nachgeguckt, ich bin ja keine Griechin, auch wenn mein Name so klingt. Das A steht für ohne, Lexis heißt lesen und schreiben und Thymos ist Leidenschaft, Gefühle, Emotionen. Das heißt also, Alexithymie bedeutet nicht in der Lage oder unfähig, Gefühle zu benennen und auch zu erkennen, quasi. Zu lesen. Mhm. Und das ist die Problematik daran. Menschen, die darunter leiden oder die diese Eigenschaft haben, sind unfähig oder tun sich extrem schwer, Gefühle zu erkennen. Dann haben die oft eher so ein diffuses Durcheinander, ne? Also die können es nicht gut differenziert wahrnehmen und die können es auch nicht benennen. Bei sich selber nicht und bei anderen eben auch nicht. Und darin besteht im Grunde, ja, in beiden Faktoren besteht ein großer Nachteil für diese Menschen. Wenn ich das so sage, dann ist bei euch vielleicht bei einigen, die jetzt schon länger zu hören, klingeln da vielleicht auch schon einige Glocken, weil die Gefühle wahrzunehmen, meine eigenen und im Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen zu sein, ist ja Grundvoraussetzung dafür, empathisch zu sein. Wenn ich mein, ne, also dann zu wissen, was meine Gefühlswelt mir sagen möchte, ist Voraussetzung dafür zu verstehen, wie es anderen geht und in welchen emotionalen Situationen andere gerade sind und mich mit denen emotional zu verbinden. Und das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, mit solchen Menschen umzugehen, ne, weil die genau das eben nicht können. So, und woran merken wir jetzt oder woran erkennen wir jetzt Gefühlskälte? Meistens ist es so, und das habe ich jetzt auch, als ich mich eingelesen habe in das Thema, dass es diejenigen, die es betrifft, gar nicht direkt merken. Die haben gar nicht das Bewusstsein. Für die ist das eigentlich in Ordnung in ihrer Welt. Die haben jetzt, die spüren nicht direkt ein Defizit, ne? Weil sie ja, sie haben ja Gefühle, also diese Frage kann ich gleich beantworten, auch gefühlskalte Menschen oder Menschen, die mitunter zu Gefühlskälte neigen, haben Gefühle. Sie nehmen die nur nicht wahr. So. Das heißt, in ihrer Wahrnehmung ist erstmal alles in Ordnung. Und oft ist es so, oder in vielen Fällen kann es festzustellen, dass die Menschen zum Beispiel körperliche Symptome, also wenn sie jetzt körperliche Anzeichen haben wie Herzklopfen oder Schwitzen oder ein Kribbeln, das nur auf der körperlichen Ebene wahrnehmen und auch nur körperlich verorten. Wir würden ja sagen, wenn ich jetzt schwitze oder Herzklopfen habe und ein Kribbeln spüre, könnte das zum Beispiel Aufgeregtheit sein oder auch Angst könnte das theoretisch sein, ne? Also wir können zuordnen, die körperlichen Signale, die ich wahrnehme, welches Gefühl ist das und auf welches Bedürfnis weist das gerade hin im Kontext zu der Situation. Und Menschen, die eher gefühlskalt sind, denken, na, das ist ein körperliches Symptom. Ich reagiere, mein Körper reagiert halt körperlich. Vielleicht vermuten die auch, dass da ein Krankheitsbild dahinter steckt. Ne, wenn ich Herzrasen habe, dass sie eher denken, ich habe was mit dem Herzen, als festzustellen, dass es ein Gefühl ist, was sich da äußert, mir zeigt, um auf ein Bedürfnis hinzuweisen. Ja, also diese Verbindung fehlt. Das wissen die aber nicht, das ist denen nicht bewusst. Ne? So, die können einfach die Verbindung nicht herstellen. Wenn wir mit solchen Menschen sprechen und das erklären, das Konzept von Gefühl und Bedürfnis und so weiter, können die das rational schon erfassen. Sie sind halt nicht in der Lage, diese Verbindung zu sich herzustellen, zu ihrem eigenen Empfinden herzustellen.
Also sprich, wenn ich ihnen das spiegel und sage, du wirkst auf mich so gefühlskalt, meinst du das?
Nee, das nicht. Ich meine damit, wenn ich denen sage, was ich empfinde zum Beispiel. Also wenn ich jetzt mitteile, ich bin total aufgeregt und freudig erregt und mein Herz rast und ich habe ein Kribbeln und ich spüre, dass alle meine Haare sich aufstellen zum Beispiel. So, das verstehen die, aber sie empfinden es nicht für sich. Also das heißt, diese Verbindung ist sozusagen nicht vorhanden. Ne? Oft ist es so, dass Menschen, die sich schwer tun, Gefühle zu äußern, zu zeigen, zu erkennen. Man nennt es manchmal auch Gefühlsblindheit. Das erst feststellen, dadurch, dass andere das sagen. Ne? Also du wirkst auf mich so kalt und unbeteiligt und irgendwie herzlos oder so, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Solche Begrifflichkeiten, erst in dem Moment realisieren die, das ist ja kein Gefühl, ne? Das ist ja eine Wahrnehmung, ein Gedanken, sagen, aha, offensichtlich habe ich irgendwas nicht, was die anderen haben. Offensichtlich sind die zu irgendwas in der Lage, zu dem ich nicht in der Lage bin. Ja. Und da, das ist sozusagen der Moment der Erkenntnis für diese Menschen, die das betrifft. Festzustellen, da ist irgendwas. Mhm. Und vielleicht auch dann die Erkenntnis zu haben, das kann die Ursache dafür sein, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, in Beziehungen zu sein mit anderen Menschen. Das kann natürlich in einer Partnerschaft sein, das ist besonders gravierend, weil wir da ja denken, oh, die große Liebe, und da geht's ja gerade um Gefühle. Das trifft natürlich auch zu in Familienkontext, in Freundschaften und in Teams, ja, also im Job ist das natürlich auch relevant. Weil, das haben wir ja schon ganz oft besprochen, Gefühle überall, das Gefühle sind ja immer die wichtigen Botschaften. Ich habe ja nicht nur ein Privatleben, wo ich gefühlsbetont bin, sondern ich habe immer in jedem meiner Lebensbereiche sind meine Gefühle wichtige Begleiter. In Beziehungen ist es wahrscheinlich häufig so, dass es auch in den Medien oder auch in sozialen Medien oder vielleicht auch in Frauenzeitschriften thematisiert wird, dass Menschen sagen, ich bin mit einem gefühlskalten Menschen in einer Partnerschaft, ich habe einen gefühlskalten Partner oder Partnerin, was soll ich machen und woran liegt das? Es könnte sich darin äußern, dass er zum Beispiel nie sagt, ich liebe dich, oder generell sich mit solchen emotionalen Äußerungen, gefühlsbetonten Äußerungen zurückhält. Wir wissen ja jetzt schon, warum das so ist. Ne? Das musst du natürlich auch erstmal realisieren, dass es daran liegt.
So das romantische Bild nicht erfüllt.
Ja, richtig. Ich muss einfach gucken, was habe ich für eine Erwartungshaltung, und natürlich auch das Thema, wie empathisch bin ich gegenüber meinem anderen. Bin ich jetzt nur in meiner Erwartungswelt und suche jemand, der genau meine Erwartungen erfüllt, oder höre ich auch mal empathisch zu, worum es den anderen geht? Tendenziell tun sich aber Menschen schwer damit, weil wir insbesondere in Beziehungen uns genau das wünschen, eine emotionale Nähe, eine emotionale Verbundenheit, eine Offenheit, auch das Wissen, wie es dem anderen geht und sich gut geborgen fühlen. Und alles das ist mit jemandem, der tendenziell gefühlsblind oder gefühlskalt sich verhält, einfach schwieriger aus genau diesen Gründen. In Freundschaften oder auch im beruflichen Umfeld, auch im familiären Umfeld kann das natürlich genauso stattfinden. Also haben die genauso Schwierigkeiten. Da kommt es vielleicht später erst zum Tragen. Mhm. Aber auch in Freundschaften und auch am Arbeitsplatz gibt es ja Situationen, wo vielleicht mal Emotionen hochkochen und die Person, die eher gefühlsblind agiert, so gar nicht weiß, warum jetzt alle in Aufruhr sind zum Beispiel, was jetzt das Problem ist. Sehen die gar nicht, verstehen das gar nicht, warum jetzt da die Gefühle hochkochen. Ja, so. Weil sie, wie gesagt, wenn sie selber die Empfindungen haben, das eher auf körperlicher Ebene verorten und keine Verbindung zu ihren Bedürfnissen herstellen. Und das ist eher so diffus, ne? Sie können das auch nicht klar differenzieren, wo nehme ich denn jetzt weg? Also das haben wir ja auch in unserem Podcast hier schon ganz oft besprochen. Dass es ja auch uns gefühlszugänglichen Menschen, sage ich jetzt mal, so geht, dass wir es oft nicht benennen können, ne? Das heißt, die gewaltfreie Kommunikation hat ja das Ziel, genau die Differenziertheit herzustellen und diese Vielfalt von Gefühlen wahrnehmbar zu machen, um zu erkennen, welches Bedürfnis steckt denn da jetzt für mich konkret dahinter, was muss ich denn tun oder was möchte ich tun? So, wir kennen das, ne? Wir können uns schon in diese Situation reinversetzen, wenn sich alles irgendwie so eher nach Mischmasch anfühlt. Und die gefühlsblinden Menschen, bei denen ist es quasi der Dauerzustand. Die können das auch gar nicht aufräumen. Und der Nachteil daran ist, insbesondere, also in Beziehungen auch, ne, also entweder in Beziehungen kann das ganz oft sein, dass sie halt ständig Stress haben, dass die Person, die sich mehr Emotionen und mehr emotionale Verbundenheit wünscht, Druck macht. Sag doch auch mal, was du fühlst, sag mir doch auch mal, dass du mich liebst, ne. Also da wird sehr viel, nie zeigst du mir, dass du mich liebst, nie sagst du das. Also sehr viel Druck durch Du-Botschaften zum Beispiel, durch Vorwürfe, mitunter auch Manipulation, ne, dass Tränen zum Beispiel, mit Tränen versucht wird, die andere Person dazu zu bringen, jetzt endlich mal Gefühle zu zeigen. Das kann sehr nachteilig sein, weil der Druck dann einfach größer wird und du gar nicht verstehst, worum es eigentlich geht. Und im Familien- oder im Freundeskreis oder auch im Beruf kann es oft sich darin äußern, dass die anderen dich meiden. Wir haben bei Menschen, die keine Gefühle zeigen, und wir nicht sofort denken, ah, der ist gefühlskalt und kann es vielleicht gar nicht, denken wir, der hält hinterm Berg, der verbirgt was, der hat vielleicht ein Pokerface, der zeigt was nicht. Und mit dem kann ich ja nicht in Verbindung sein, weil mich das, oder ich schütze mich selber, ich ziehe mich da ein bisschen eher zurück, weil ich das nicht vertrauenswürdig finde. Ne? Also ich brauche die Offenheit und die Gewissheit, dass die andere Person auch Gefühle hat. Das ist vielleicht nicht was, was wir bewusst haben, was unterbewusst gesteuert wird. Aber das brauche ich, um zu vertrauen.
Also ich kann die andere Person nicht lesen.
Und das Spannende ist, sie kann dich ja auch nicht lesen. Mhm. Also im Grunde ist das Unvermögen dieser Person führt dazu, dass sie sich nicht zeigt und dass du sie nicht lesen kannst. Und das verunsichert und deswegen ziehst du dich eher zurück und findest das irgendwie, ich sage jetzt mal, suspekt. Ne?
Ja, das verunsichert einen ja auch.
Ja, und Unsicherheit ist halt keine gute Basis für welcher Beziehung auch immer. Ne? Wir brauchen oder wir wünschen uns oder wir streben Sicherheit an, um in Beziehung zu gehen, weil ich mich ja öffnen möchte. Und wenn ich gar nicht weiß, wie ich die andere Person ist für mich einfach nicht greifbar. Und wenn ich das nicht spüre, dann öffne ich mich nicht, ne, weil das dann sozusagen mein Selbstschutzmechanismus ist. Ne? Ich habe dann eher den Eindruck, die andere Person ist nicht aufrichtig.
Und woher kommt es, wenn Menschen gefühlskalt sind? Wie ist das entstanden? Und hat man das immer schon oder kann man das auch kriegen? Zum Beispiel durch irgendwie jetzt, also jetzt im Ernst und durch irgendeinen Vorfall?
Ich habe gelesen, dass es eine Studie gab 2008, dass ungefähr 13% der Menschen in Deutschland davon betroffen sind. Und es gibt jetzt also wenn es ganz stark ausgeprägt ist, ist das eher auch was mit Therapie behandelt werden sollte, wo therapeutische Hilfe auf jeden Fall angeraten wird. Und da geht's auch darum, dass dieses Krankheitsbild, wenn es dann so stark ausgeprägt ist, ganz oft auch mit anderen einhergeht. Also mit Abhängigkeiten, mit Depressionen, mit auch ein bisschen zu Selbstverletzung und so. Ne? Das ist also so ein Gebiet, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil das ja nicht unser Scope ist sozusagen. Es kann genetisch veranlagt sein in wenigen Fällen. In den meisten Fällen ist es so, dass es aus der frühkindlichen Prägung kommt. Also dass so wie die Kinder früh, also so von 0 bis 2, 3 in dem Dreh geprägt wurden, das hat einfach wahnsinnig große Auswirkungen auf unser gesamtes Wesen. Ja, wie wir uns entwickeln, welchen Selbstwert wir haben, wie stark wir unsere Selbstwirksamkeit wahrnehmen, das hat enormen Einfluss. Und wenn jetzt zum Beispiel in frühen Jahren du das einfach nie gelernt hast, weil es nicht vorgelebt wurde, weil das nie mit dir gemacht wurde. Also es hat keine Reaktion, es gab keine emotionale Bestätigung oder in welcher Form auch immer, ne, kann ja positiv und negativ sein. Es hat einfach gar nicht stattgefunden. Du hast es einfach nie gelernt, dass es diese Art des Ausdrucks gibt. Und damit hat sich diese Fähigkeit gar nicht gebildet. Ja, so, das kann eine Ursache sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Thema ist, was unter Umständen, wie soll ich sagen, relevanter wird, also noch mehr wird, weil ich jetzt, als du das so erzählt hast, vor Augen hatte, Eltern mit Handy. Ich habe da mal so einen Comic gesehen, da ging es irgendwie drum, Kinder haben ihre Eltern gemalt und das war dann so ein großer schwarzer Kasten und irgendwie noch Arme daneben und so, Körper. Und da ging es drum so, ja, was ist denn das? Aha, ja. Und dann hast du halt die Eltern gesehen, die dieses Handy vor Augen hatten. Kinder brauchen ja die Mimik und alles der Eltern als direktes Gegenüber. Und wenn das oft oder wenn das weniger stattfindet, als das jetzt noch vor Handyzeit stattgefunden hat, das ist eben die Frage, weiß ich nicht. Ich vermute es, ob sich das dann tatsächlich zum Beispiel auf sowas wie jetzt Gefühlskälte auswirken kann.
Ja, denkbar. Es ist absolut denkbar, ne? Also es ist einfach enorm wichtig, das hat ja auch was mit Spiegelneuronen zu tun, wenn du in das Gesicht guckst und so weiter und wenn das dann immerzu sozusagen verdeckt wird, möglich, dass das so ist. Das werden künftige Studien dann eventuell zeigen.
Und interessant. Ja.
Was auch Ursache sein kann, ist, dass sozusagen die emotionale Abkapselung als Überlebensstrategie gewählt wurde, unbewusst. Wenn zum Beispiel du als Kind sehr viele Trennungen und sehr viele schmerzhafte Episoden erfahren hast, dann kann das sein, dass du aus Selbstschutz dich abkapselst von deinen Gefühlen, einfach um nicht von deinen Gefühlen überrollt zu werden. Also wenn du dann vielleicht auch nicht, wenn niemand für dich da war, also bei Trennungskindern oder Kinder, die bei verschiedenen Pflegefamilien, ne, von einer Familie zur anderen gehen und so weiter, dass dann ständig jemand Neues, wieder Bindung, Trennung und so weiter. Also sowas kann unheimlich tief und lang nachhaltig wirken. Und möglicherweise entwickeln diese Kinder dann eine Überlebensstrategie, die heißt, ich kapsel mich von meinen Gefühlen ab, weil ich das nicht mehr ertrage und dann in ihrer eigenen kleinen Blase bleiben, um da sich selbst zu schützen. Also das als Überlebensstrategie. Mhm. Ein anderer Grund kann sein, dass du in einem Umfeld groß geworden bist, wo das nicht erwünscht war. Also, wenn du dir jetzt vorstellst, eine Familie, wo nicht laut gelacht werden soll, wo Wut zum Beispiel nicht ausgelebt werden darf, wo das alles unterdrückt werden muss, wo generell Gefühle unterdrückt werden sollen, das kann auch dazu führen, dass du lernst, unbewusst, das ist ja alles nicht erwünscht und dein Verhalten so anpasst und das fällt natürlich am leichtesten, wenn du deine Gefühle abkapselst. Wenn du dich von denen sowieso sozusagen innerlich löst, muss ich die auch nicht unterdrücken. Dann ist das alles so, kannst du gleichförmig empfinden und tust dich dann auch leicht den Ansprüchen dort oder den Werten oder den Erwartungen in dieser Familie oder in diesem Kontext gerecht zu werden und dort halt nicht aufzufallen. Und das kann auch dazu führen, dass du dich abkapselst. Und es kann, weil du das gefragt hast, natürlich auch Erwachsene treffen. Also es ist total gut möglich, dass du eine traumatische Episode hast, die dazu führt, dass du dann nicht mehr damit umgehen kannst, dass du überhaupt keine andere Lösung findest und dass du sagst, das will ich nie mehr erleben.
Also man verschließt es quasi
dass
so in
sich.
Dass
du die wegschließt, genau, dass du bewusst diese Trennung herbeiführst, ne, und dass du bewusst diese Trennung herbeiführst und bewusst die wegschließt, vielleicht abkapselst irgendwohin ganz tief nach unten, um einfach dich selbst davor zu stützen, nochmal so intensive und so schlimme Gefühle zu empfinden. Mhm.
Kann ich nachvollziehen, dass man sowas macht. Gleichzeitig wäre ja die GFK dafür geeignet.
Ja, genau. Aber also wenn man das als partielle Strategie wählt und keine andere Lösung, also wenn ich jetzt immer sagen würde, ne, wenn du GFK nicht kennst, ist das die einzige Lösung, die dir einfällt und dann ist das natürlich ein total hilfreiches und ein valides Mittel. Es funktioniert wahrscheinlich in dem Fall auch. Gleichzeitig ist meine Empfehlung ja immer, zu akzeptieren. Und wenn ich ganz intensive Gefühle habe, dann wahrscheinlich auch, weil zum Beispiel der Verlust besonders stark ist. Ja, und dann will ich das lieber akzeptieren und empfinden, um dem, was ich verloren habe, auch gerecht zu werden. So, und was machen wir denn jetzt, wenn wir in Beziehung mit einem Menschen sind, der mitunter zu Gefühlskälte oder Gefühlsblindheit neigt?
Ihm den Podcast zeigen.
Möglicherweise macht das dann auch wieder Druck. Also meine Empfehlung ist, vielleicht für jeden von euch, der in Beziehung mit so einer Person ist, mit so einem Menschen ist, das erste hilft vielleicht dieser Gedanke, auch Menschen, die zu Gefühlskälte neigen, haben Gefühle und die können auch lieben. Es ist halt nur ein bisschen anders, als wir es vielleicht gewöhnt sind und ein bisschen anders, als wir es erwarten. Aber es ist möglich. Das heißt, wenn du mit so einer Person in Beziehung bist, welcher Art auch immer, kannst du durchaus dich darauf verlassen, dass die Person Gefühle hat und dass ihr Verhalten nichts mit dir zu tun hat. Das ist vielleicht das Erste und Tröstliche. Also wenn du den Eindruck hast, jemand ist dir gegenüber gefühlskalt und emotional distanziert, hat das in diesen konkreten Fällen nichts mit dir zu tun, sondern mit der Unfähigkeit oder mit der Herausforderung für dein Gegenüber, einfach mit seinen eigenen Gefühlen in Kontakt zu sein und diese auszudrücken. Das könnte dir schon mal helfen. Was ich dann immer empfehle, Akzeptanz. Akzeptieren, dass jemand sich so verhält. Wir können nicht, und ich habe letztens in einem Podcast gehört, dann hat er gesagt, ja, wir können ja leider nichts erzwingen bei dem anderen. Und dann habe ich gesagt, na Gott sei Dank können wir nichts erzwingen. Ich finde das ganz, also Veränderung, jede Art von Veränderung kannst du nur bei dir selber auslösen. Du kannst nicht jemanden anderen dazu bewegen, sich zu ändern. Zu zwingen sowieso gleich mal gar nicht, aber du kannst ihn auch nicht dazu bewegen. Du kannst nur aus deiner Perspektive sagen, was wünsche ich mir, und gucken, was auf der anderen Seite passiert. Und wir haben ja immer diesen systemischen Gedanken, wenn ich einen Teil an unserem Mobile bewege, kommt alles irgendwie in Bewegung, und darauf kannst du vielleicht vertrauen und sagen, okay, jetzt wo ich das weiß, wo mir das klar ist, will ich mal was ausprobieren, und dann gucke ich, was bei meinem Gegenüber passiert. Ja, also, du machst, ich sage jetzt immer erst, was du am besten nicht machst, das ist natürlich deine eigene Entscheidung, aber ich habe gedacht, vielleicht hilft das, ausnahmsweise mal solche Tipps auch zu geben. Keine Vorwürfe, keinen Druck machen, nichts erzwingen wollen, keine Diagnosen und keine Analysen. Das ist erstens wahrscheinlich, also gut, manche sind vielleicht von euch medizinisches Fachpersonal, aber gleichzeitig seid ihr ja nicht in der Praxis und stellt hier eine medizinische Diagnose auf, und es ist für die andere Person und für eure Beziehung überhaupt nicht hilfreich. Was kannst du anstelle dessen machen? Das finde ich immer gut, ne? Wenn ich das eine lasse, kann ich ja was anderes machen, und zwar Akzeptanz, habe ich schon gesagt, in Geduld üben. Wenn ich was verändern möchte, und das kennt ihr alle von euch selber, wenn ich eine Veränderung herbeiführen will, braucht's einfach Geduld. Ja, ich muss auch mal dem Zeit geben, dass was ein Gedanke sagt, dass sich irgendein Gefühl vielleicht doch mal zeigt und dass die andere Person sich mal traut, das rauszulassen. Echtes Interesse zeigen, also wirklich daran interessiert sein, wie es der anderen Person geht, auch wie schwer sie sich damit tut. Und empathisch sein. Es ist ja für uns, ne, also wenn du jetzt in der Lage bist, deine Gefühle zu sehen, zu erkennen, zu benennen und auch zu äußern, dann sollte es für dich ganz, ganz leicht sein, der anderen Person, die genau das eben nicht kann, Empathie entgegenzubringen. Und wirklich ein echtes Mitgefühl entgegenzusagen, stell dir mal vor, wie schwer das ist, das nicht ausdrücken zu können und einer Person gegenüber zu sitzen, der du es gerne sagen möchtest, aber gar nicht weißt, weil es einfach nicht in Verbindung ist. Das könntest du auf jeden Fall machen und dich aufrichtig zeigen. Also Ich-Botschaften senden und sagen, wie geht's dir damit? Was wünschst du dir? Was ist deine Herausforderung vielleicht auch damit? Ja, das kannst du auf jeden Fall machen, und ich empfehle dir, dich in Selbstempathie zu üben. Wenn du in so einer Beziehung bist, hast du wahrscheinlich viele Momente, in denen du traurig bist, weil eben es nicht so läuft, wie du dir es vorstellst, und du nicht in der Verbindung sein kannst, die du dir wünschst. Und in den Momenten ist es besonders wichtig, dich selbst zu fragen, welches Bedürfnis kommt jetzt hier gerade zu kurz? Habe ich die eine Strategie, mit meinem Partner in Verbindung zu sein oder mit meinem Familienmitglied in Verbindung zu sein, die funktioniert jetzt gerade nicht. Habe ich andere Möglichkeiten, dieses Bedürfnis zu erfüllen? Und dann wähle ich die, und dich auch mal irgendwann zu fragen, ist das die Art und Weise, also wie lange kann ich das machen? Möchtest du so eine Beziehung? Wie lange kannst du das machen? Wie lange willst du das machen? Möchtest du so eine Beziehung führen? Das kannst du dich immer fragen. Das ist deine Entscheidung, ist dein Leben, was du gestaltest, und es ist deine Beziehungen, die du gestaltest. Das heißt, diese Frage kannst du dir nur selbst beantworten und dann im Grunde auch dementsprechend aktiv werden. Und gleichzeitig immer transparent machen, wie es dir damit geht, und der anderen Person die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln.
Und jetzt kommt die Rubrik Sprich dich glücklich.
Und zum Schluss von Sprich dich glücklich gibt's wunderschöne Worte mit Z. Zelebrieren, zulassen, zauseln, zeigen, zusagen, zusammensein, zuwenden, zuhören, zeichnen, zärtlich sein, zutrauen, zielen, zubereiten, zuzwinkern.
Was ist denn zauseln?
Zauseln?
Mhm, noch nie gehört.
Zauseln ist sowas wie unordentlich sein. Alter Zausel kennt man vielleicht
auch. Ah. Ja, wieder was gelernt.
Begin what learn.
Yes.
So, liebe Kerstin, das war's jetzt von meiner Seite. Wie geht's dir jetzt nach der Folge?
Mir ist warm ums Herz.
Das ist schön, das freut mich sehr.
Ich fand einen Punkt total spannend, als du gesagt hast, gegen Ende, das mit dem, dass man sich als Mensch, der Zugang zu seinen Gefühlen hat und der empathisch ist, doch in den anderen eben, dass gerade wenn man das kann, sich in den anderen hineinversetzen darf. Weil ich stelle mir das auch ziemlich schwer vor, sich in jemanden hineinzuversetzen, der so gefühlskalt wirkt.
Mhm.
Da wäre so mein Gedanke, ja, aber wie, sowieso kannst du das nicht? Mhm. Aber gerade dann ist es ja auch wichtig, eben empathisch zu sein.
Mhm. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich finde es ja immer wichtig. Ne? Es gibt vielleicht auch andere Situationen, wo du nicht nachvollziehen kannst, warum jemand zum Beispiel die Strategie wählt, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Mhm. So, und hier ist es vielleicht ein bisschen schwerer, weil wir das uns einfach überhaupt nicht vorstellen kann, dass es diese Verbindung nicht gibt.
Genau.
Dass die Person diese Empfindung gar nicht hat. Wo du denkst, das ist doch klar, du musst zum Beispiel, du musst doch da traurig sein. Also bist du da nicht traurig jetzt so, ne?
Mhm.
Das ist manchmal schwer und bei jeder dieser Frage drücke ich ja quasi mein, dann denke ich so, wie ich empfinde, ist es richtig. Und jemand, der es nicht so empfindet, das ist dann einfach nicht richtig und nicht angemessen. Und das ist genau der Punkt, wo die Empathie zum Tragen kommt. Also ich muss das nicht verstehen.
Mhm.
Ne? Ich muss das nicht verstehen. Ich muss eher verstehen, nicht warum das so ist, sondern dass es so ist, den Fakt akzeptieren. Bist du dann nicht traurig drüber? Das würden wir tendenziell sagen. Und der Punkt ist aber, wenn ich mich empathisch zeige, ich kann mich das schon fragen, ich kann auch diese Frage äußern, ne? Aber es wäre vielleicht hilfreicher zu sagen, für mich ist es schwer vorstellbar, für mich ist es gerade ganz schwer vorstellbar, dass dich das nicht traurig macht, dass du jetzt nicht traurig bist. Das kann ich gerade ganz schlecht einordnen bei mir. So, damit mache ich keinen Vorwurf. Ich bin dann wieder bei mir, dann ist es wieder eine Ich-Botschaft und ich kann trotzdem meine Verwunderung und meine Irritation zum Ausdruck bringen. Gell? Und die Empathie sagt einfach, okay, es ist bei dir nicht so, ich nehme das einfach an und versuche bei dir zu sein. Und trotzdem irgendwie eine Verbindung zu dir herzustellen, dir zumindest die Verbindung anzubieten. Ne? Und es kann hilfreich sein, wenn ich mich authentisch zeige, also mit jeder Ich-Botschaft, die ich an diese Person richte und mit jedem Öffnen und mit jedem aufrichtig zeigen, wie es mir geht, also eher nochmal deutlicher zu machen, das ist passiert, dieser Verlust, den habe ich jetzt gerade erlitten, das ist das Gefühl, das fühlt sich für mich so an, ich spüre das an der und der Stelle im Körper, kann helfen, ne? Dann kann sein, dass bei der anderen Person das klack, klack, klack macht und sagt, ach so sieht ein Gesicht aus, was traurig ist, ach so, das, so spürst du das körperlich, wenn du Trauer empfindest. Das ist total gut möglich.
Mhm. Ne?
Auch das aufrichtige Zeigen in Kombination mit der Empathie kann extrem hilfreich sein, auch in solchen Situationen.
Mhm.
Okay, ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft und Geduld und ganz viel Empathie und Aufrichtigkeit. Bedank dich bei dir selber, dass du dir die Zeit genommen hast, dir den Podcast anzuhören und damit für mehr Leichtigkeit und Einfachheit in deinem Leben zu sorgen. Ich bedanke mich, wenn ihr meinen Podcast hört, abonniert, weiterleitet und kommentiert. Und ich freue mich auf euch in der nächsten Woche. Alles Liebe, deine Susanne.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von True Podcast Productions.